Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Mit diesem Jesuswort aus Johannes 14, Vers 6, das mich auch durch diesen Gottesdienst auch sehr inspiriert hat und auch leiten wird, möchte ich Sie und dich ganz herzlich begrüßen zu dem Gottesdienst, den wir feiern wollen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich möchte diesen Gottesdienst unter den Segen Gottes stellen und möchte bitten, dass das dazu aufstehen. Danke, Jesus, für diesen Morgen, für diese Stunde. Danke für die Gemeinschaft, die du uns anbietest. Danke, dass du uns abholen willst aus der Woche, mit hineinnehmen willst in diesen Sonntag, in diese Feierstunde hinein, dass wir einfach mal alles so ablegen können, was uns noch so belastet, aus der Hand legen können, dass wir nach vorne schauen können, auf dich, auf den Weg, den du uns zu gehen anbietest, auf die Angebote, die du uns immer wieder neu machst, Wachstumsangebote, Trostangebote, aber auch Angebote von Korrektur und Ermahnung oder auch Weisung. Und danke auch, dass du uns das Angebot machst, Gemeinschaft zu haben miteinander, dass hier niemand allein sein muss, sondern dass wir zusammenstehen, dass wir Interesse aneinander haben, dass du das in uns wächst. Danke, dass du uns segnest, auch in diesem Gottesdienst. Amen. Amen. Wir nehmen hier Platz. Ich möchte auch alle Gäste ganz herzlich grüßen. Wir haben hier Urlaubszeit, vielleicht ist ja jemand heute hier, der in Dortmund Urlaub macht oder Leute besucht. Wir haben für Gäste bei unserem Kaffeetisch bunte Tassen, die kann man einfach in die Hand nehmen, wenn man Lust hat auf ein Gespräch, wenn man angesprochen werden möchte, kann man damit andeuten, so, ich habe hier eine bunte Tasse in der Hand, wer spricht mich jetzt mal an? Würde mich sehr freuen, wenn es auch klappt. Es haben mal Leute aus der Gemeinde das mal getestet und da hat die keiner angesprochen. Also nehmt das wirklich ernst, auch nicht, das ist nicht nur für uns, weil da mehr Kaffee reingeht, sondern das ist wirklich für die Gäste gedacht, dass die das als Hilfestellung bekommen, mit uns ins Gespräch zu kommen. Weil uns fällt es ja manchmal auch schwer, Neue als Neue zu erkennen und Gäste als Gäste zu erkennen. Und das sollten wir. Ich würde mich freuen, wenn das so klappt. Ja, ich habe für das Thema Zwei Wege, zwei Ziele mal so ein Bild mitgebracht. Das Licht vorne ein bisschen ausmachen, dann kann man ein bisschen auch was sehen. Ja, also ist nicht das Schönste von meinem Weg. Ich sammle so Bilder mit Wegen, aber das ist das Praktischste für den Gottesdienst. Ich habe mich da auch sehr drin wiedergefunden, gerade bei der Vorbereitung auf den Gottesdienst. Ich habe mich früher mal konfirmieren lassen, habe dann so sehr viel Zeug auswendig gelernt und dann war das mit der Konfirmation irgendwann zu Ende und ich bin dann mit 16 in eine Baptistengemeinde gekommen, in eine Jugendgruppe und habe da eigentlich für mich gelernt, dass das mit dem Weg noch gar nicht so klar war, dass ich mich eigentlich für einen Weg ganz neu zu entscheiden hatte, der mir da einfach auch ganz deutlich aufgezeigt wurde. Und ich habe das dann sehr nüchtern entschieden, wie wenn man sich ein Auto kauft. Ich habe mich einfach entschieden, die Gemeinde ist toll, da will ich rein. Mich taufen lassen, mich aufnehmen lassen, alles gut. So wie Abitur und Führerschein. Was mich völlig überrascht hat, war, dass Jesus auf diesem Weg, den ich eingeschlagen hatte, mir entgegenkam. Das hat mich völlig umgehauen. Immer wieder neu. Wenn ich gescheitert bin, wenn ich Probleme hatte, wenn ich Gott untreu geworden bin, wenn ich auf der Nase lag, wenn ich anderen Weg getan habe, wenn ich wieder neu schuldig geworden bin, immer wieder ist Jesus mir entgegengekommen auf den Weg, den ich eigentlich gehen wollte. Und das hat mich so fasziniert und auch das einfach bis heute. Und es geht eigentlich vielleicht auch gar nicht so heute ob der eine Weg gut oder andere schlecht ist. Einfach, es geht darum einfach, dass man sich entscheiden muss. Vielleicht hat ihr das in meiner Schule mal gesehen. Es gibt so einen Versuch, wo so eine Maus gefilmt wird. Die sitzt dann zwischen einem Stück Käse und da ist ein Bild von einer großen Katze. Was macht die? Wer weiß es noch? Die putzt sich. Das ist eine Übersprungshandlung. Wenn also dann zwei Impulse sich gegenseitig aufheben, dann ist dann die Erstarrung. Und das kann bei solchen Wegen hier auch passieren, dass man eben auch wie eine Maus sitzt und sich putzt. Man hat dann zwei Wege, die man gehen soll. Man muss sich entscheiden. Ja? Gut, wenn man es zu Ende denkt, wird sich die Entscheidung irgendwann von selber ergeben, weil unser Leben schließlich endlich. Aber wir haben es jetzt noch in der Hand, das selbst zu entscheiden, bevor es andere tun. Und dazu wird es in der Predigt mehr geben. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und ich möchte einfach auch einladen, auch euch darauf einzulassen. Wir wollen ein Lied zusammen singen, Danke mein Vater, und wollen heute die Kollekte zusammenlegen. Wer es vielleicht schon gesehen hat, da sind zwei Druckfehler auf dem Zettel hinten drauf. Wer findet die? Genau, 2. August war gestern, ne? Heute, ja, noch schöner. Also Donnerstag, der 6., ne, könnt ihr hinschreiben, Seniorenbibelkreis mit Abendmahl. Da möchte ich auch mal ganz ausdrücklich die einladen, die sonst zu Seniorenveranstaltungen vielleicht noch nicht hingehen. Der Seniorenbibelkreis ist eine wunderbare Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen, zurzeit kleinen Kreise. Vielleicht wächst er noch wieder. Und mit Abendmahl ist eine wunderschöne Sache. Also wie hat es früher mal Pastor Manfred Hahn gesagt, Senior ist, wer am Donnerstag um 3 Zeit hat. Das fand ich immer sehr schön. Ja, dann die Atempause für Frauen. Der Familiengottesdienst am nächsten Sonntag, viele bunte Stifte, einzigartig. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Dann vorausschauen schon mal am Donnerstag, den 30. August, da werden wir hier zumachen, weil dann sich mehrere Gemeinden im Zentrum Sterne Norden treffen. Dort ist ein großer gemeinsamer Gottesdienst. Da möchte ich also hier schon mal darauf hinweisen, dass hier keiner vor verschlossener Tür steht. Dann, also Geburtstagskinder erwähnen wir sonst immer sehr selten. Und ich denke mal, wenn man ein biblisches Alter erreicht hat, dann machen wir das. Heute ist Edith Kulliger dran. Ich komme mal zu dir hin. Ich habe dir vorhin noch nicht gratuliert, weil ich das jetzt mache. Ich mal ganz herzlich in den Arm nehmen. Wie alt wirst du denn?
89.
Wow. Und sag mal, wo du wohnst.
In Nordkirchen.
Gut, jetzt hat die heute dann wahrscheinlich deinen Sohn gebracht beim Auto, aber ich weiß noch von Begegnungen im Seniorenkreis, da bist du wirklich selbst durch die öffentlichen Verkehrsmittel getingelt, hier an deinen Gehstützen und hast dich da wirklich einen halben Tag oder manchmal auch länger damit aufgehalten, hier bei uns zu sein. Also das ist immer eine Tat von dir, die ich bewundere und die mir auch immer ein großes Vorbild gewesen ist an Treue und auch Liebe zu unserer Gemeinde. Ich wünsche dir, ja, dass wir nächstes Jahr wieder sitzen mit 90, ne? Halt durch. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Gott segne dich.
Dankeschön.
So, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Ich habe als Paralleltext zur Predigt ein paar schöne Verse gefunden aus Lukas 1, aus dem Lobgesang des Zacharias, wo der für bei der Geburt seines Sohnes, bei einer Eigensegnung des Johannes des Täufers, dieses Lied gedichtet hat. Daraus einige Verse. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du den Weg des Herrn ebnen wirst. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf dem Weg des Friedens zu leiten. Ich möchte für die Anliegen von unserer Gemeinde und der Welt beten und bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr himmlischer Vater, du hast dem Zacharias diese Bilder gegeben, was sein Sohn mal tun wird, was er immer für eine große Rolle spielen wird als Wegbereiter, als Rufer in der Wüste. Das hat er alle schon gesehen. Und du willst auch uns immer wieder vor Augen stellen, was du mit uns vorhast. Und wir sehen oft nicht so weit. Wir sehen oft nur den nächsten Schritt und selbst da sind wir nicht sicher, was unser nächster Weg sein soll. Aber was wir wissen dürfen ist, du willst uns glücklich machen. Du hast für ein Leben, für jeden von uns ein Leben, das uns davon zugeschnitten ist, das uns glücklich macht. Wir möchten auch an die denken, die heute nicht hier sein können, die krank sind, die nicht kommen können, die in Altenheimen sitzen und oder vielleicht die heute beruflich beschäftigt sind, unterwegs sind, natürlich die auch im Urlaub sind und wollen dich einfach bitten, dass du ihnen nahe bist, gleich uns. Auch möchte ich dich bitten für die Gruppen, die im Haus tagen, im Kindergottesdienst und in anderen Gruppen dort. Und auch für all die Gemeinden heute hier in Dortmund, wo dein Wort verkündigt wird. Wir wünschen aber, dass du ein Licht in Dortmund bist und dass wir dazu ein bisschen beitragen können. Und ich bitte dich auch für all die vielen, vielen Menschen, die Not leiden, die unter Terror leiden, unter Hunger, Angst, Verfolgung. Auch für unsere Geschwister, die verfolgt sind in anderen Gemeinden, in anderen Ländern, wo es gefährlich ist, Christ zu sein. Auch dort bitte ich dir, dass du dich erbarmst, dass du Frieden schenkst, dass du Trost schenkst. Herr, tu das. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen vor der Predigt noch ein Lied zusammen.
Die letzte Strophe singen wir am Ende des Gottesdienstes. Ich streife mit den Augen durch die Gemeinde. Susanne Rutkowski ist ja heute auch da, weil die hat nämlich heute auch Geburtstag. Und dann hätte ich dir auch noch gern gratuliert. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie ja anrufen. Geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Matthäus 7, Vers 13 und 14. Und diesen Bibelvers habe ich für diese heutige Predigt gewählt. Geht durch das enge Tor, denn das Tor, das zum Verderben führt, ist breit und ebenso die Straße, die dahin führt. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, nur wenige finden ihn. Dieses Wort Jesu klingt streng und sperrig. Irgendwie auch ausgrenzend, abgrenzend, in gewisser Weise sogar bedrohlich. Denn was ist, wenn ich auf diesem breiten Weg unterwegs bin? Der eine oder andere, dem das Wort vielleicht vertraut ist, wird sich darüber seine Gedanken schon gemacht haben. Die Gegenüberstellung der zwei Wege beschreibt ja eine Alternative, entweder oder. Und das geht gar nicht, wird manche empfinden und vielleicht auch sagen. Und in diesem Bibelwort, in diesen zwei Versen steckt noch eine Besonderheit, denn sehr viele Menschen haben sofort ein Bild vor Augen. Und dieses Bild kann so aussehen: Da ist ein Tor, geht durch das enge Tor, da ist ein Tor, und dahinter befindet sich ein breiter Weg, und der führt zum Verderben. Andere haben ein ganz anderes Bild im Kopf, mehr den zweiten Vers. Da ist ein Weg, dieser Weg ist schmal, dann kommt das Tor und dieses Tor ist das ewige Leben. Welches Bild hast du im Kopf? Ganz interessant, dass man es so und so hören kann und die Möglichkeit also schon wieder eine Entscheidung darstellt. Erst das Tor, dann der Weg, dann das Verderben oder erst der Weg, dann das Tor zum Himmel. Wahrscheinlich ist das in seiner Parallelität deswegen so von Jesus gesagt worden und aufgebaut, weil es um Weg und Tor geht, nämlich um Weg und Tor als Synonym. Also das schmale Tor, der schmale Weg, das breite Tor, der breite Weg. Und es gibt zwei Ziele. Das eine Ziel ist der Himmel, das andere Ziel ist die Hölle. Das eine Ziel ist das Leben, das andere Ziel ist das Verderben. Jesus stellt also eine Entscheidung zur Wahl. Denn die Wege, die zu gehen uns möglich sind, führen nicht zum selben Ziel. Zwei Wege beschreibt er und zwei Ziele. Das Tor zum Verderben und das Tor zum Leben. Krasser geht es nicht. Glaube und Nachfolge, so wird sehr deutlich, erfordern Leidenschaft. Eine Leidenschaft, die es lohnt, sich überhaupt festzulegen. Das hatten wir in der Einleitung von Stefan eben gehört. Diese Entscheidung, dieser Zeitpunkt, diese Leidenschaft, ich lege mich einmal fest und bin dann erstaunt, dass auf diesem Weg, den ich gehe, im einen und auf der anderen Weise mir Jesus entgegenkommt. Und das ist tatsächlich so. Auf dem einen wie auf dem anderen Weg kommt uns Jesus immer wieder entgegen, aber es gibt ein Ziel, es gibt zwei Ziele, ein unterschiedlicher Ausgang. Eine Leidenschaft also, die sich lohnt, sich überhaupt festzulegen für Werte, die es lohnt, Zeit aufzuwenden, Anfechtungen zu trotzen, Widerstände zu überwinden. Es geht nicht darum, Ideen zu haben, sondern Überzeugungen zu leben. Davon ist Jesus überzeugt. Und deswegen finden wir dieses Wort auch in der Bergpredigt, in den Kapiteln 5 bis 7 im Matthäusevangelium, wo Jesus seine ganze Leidenschaft für Gottes Willen ausdrückt und beschreibt. Es geht ihm nicht nur um Idee, sondern es geht ihm um Überzeugung, so ist zu leben. Am Ende dann freuen darf sich, wer sein Haus auf festen Fels baut, wer also tut, was er hier von mir gehört hat. Und gleich nach unserem Text greift er das nochmal auf. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Es gilt, Überzeugung zu leben. Davon ist Jesus überzeugt. Und weshalb stört das so empfindlich? Was stört möglicherweise dich daran? Vielleicht geht es dir so, dass du empfindest, Mann, das ist eine ziemliche Anforderung. Diesen schmalen Weg, den muss ich ja erstmal finden. Und worin besteht der überhaupt? Und was ist, wenn ich denke, ich bin auf dem schmalen Weg, in Wahrheit bin ich aber auf dem großen Highway unterwegs. Und am Ende gehe ich durch dieses Tor und Jesus sagt, ja, das war der Highway. Den schmalen Weg hast du nie kennengelernt. Wenn er sagt, wie später heißt, viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, wir sind dir doch nachgefolgt. Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Lasse ich dieses Bibelwort unter diesen Gedanken auf mich wirken, merke ich sowas wie Beklemmung. Ich merke eine Anforderung. Ich weiß gar nicht, ob ich dieser gewünschten Anforderung nun wirklich entspreche mit meinem Leben. Das empfinde ich als Last, als Verunsicherung. Es gibt keine Garantie, auf dem schmalen Weg zu sein. Unser Leben ist von einer Vielzahl von Wegen sich kreuzenden und parallel zu laufenden Wegen ja gekennzeichnet. Womit wir heute umgehen müssen, ist ein nicht endender Wechsel. Links oder rechts herum, ständig sind wir herausgefordert, uns zu entscheiden. Und sicher hast du das auch schon einmal als anstrengend erlebt. Auf geradem Wege erreichen wir heute kaum mehr ein Ziel. Zu viel Unvorhergesehenes begegnet uns auf dem Berufsweg beispielsweise oder auf dem Weg zur Partnerwahl, in der Familienplanung, sogar auf einer einfachen Urlaubsreise. Verunsichert uns die Klarheit der Aussage Jesu deshalb? Ist uns das, dir das, mir das vielleicht zu einfach? Spürst du eine gewisse Rebellion? Die Älteren unter uns, und du, liebe Edith, kennst das wahrscheinlich noch, dieses Bild von den zwei Wegen, der eine Weg zur Herrlichkeit und der andere Weg zur Hölle. Das ist so um die Jahrhundertwende, also die letzte, gezeichnet worden. Und da war das ziemlich einfach. Da war der schmale Weg Kino, Tanz und Kneipe. Der breite Weg, Entschuldigung. Kino, Tanz und Kneipe, ich habe das Bild sofort begriffen. Das war also der breite Weg und das war ziemlich einfach. Da durfte man nicht hingehen und dann kam man zimmerreich. War ja praktisch. Und dann gab es auch den schmalen Weg, der war so ein bisschen entbehrungsreich, war so ein altes Frauchen, das da mit dem Stock steht und ganz treu in die Bibelstunde geht und in den Gottesdienst und Armenhilfe und dergleichen. Und das war eine klare Sache. So oder so, alles gut. Auch damit haben wir gewisse Probleme. Möglicherweise ist auch was in der religiösen Erziehung schiefgegangen bei dir. Vielleicht wurde der schmale Weg zur Drohkulisse aufgebaut und verhinderte dadurch für dich geradezu ungezwungene Nachfolge. Ich kann mir sogar vorstellen, dass gerade deswegen Menschen auf dem breiten Weg gelandet sind, weil ihnen diese Enge einfach unerträglich war. Wenn es zur pädagogischen Keule der Kindererziehung oder zur Drohkulisse für unbelehrbare oder nur angepasste Erwachsene herangezogen wird, dann ist das das Leben der Leidenschaft, von dem hier Jesus in der Bergpredigt spricht, offensichtlich nicht. Aber was passiert, wenn wir unsere Vorurteile oder unsere Magenverkrampfung mit diesem Bibelwort einmal zurückstellen und das Bild von den beiden Wegen, die zum Verderben oder zum Leben führen, zur Hölle oder zum Paradies, wenn wir das mal nicht als Drohung und Bevormundung hören, sondern als Wahlmöglichkeit begreifen? Sie können wählen, das fühlt sich schon ganz anders an. So wie das in anderen Bereichen für uns auch alltäglich ist und auch ausdrücklich erwünscht, denn wir wollen ja gerne wählen. Dann sagt uns das Bibelwort also gar nichts Überraschendes, sondern es beschreibt eine Tatsache. Du wählst in deinem Leben so oder so. So ist Leben, man kommt gar nicht drum herum. Und dann kann in der Empfehlung, sich für den schmalen Weg zu entscheiden, ein hilfreicher Hinweis sein, ein gut gemeinter Rat stecken. Und wer braucht den nicht schon einmal? Das geht gar nicht. Oder doch? Ich sagte schon, der Ort des Jesuswortes lässt ja aufhorchen. Dieses Wort steht in der Bergpredigt, ziemlich am Ende. Es findet sich da, wo Jesus seine Predigt, seine Rede abschließt und Folgewirkungen beschreibt. Wirkungen des Glaubens, sagt er, drücken sich aus im Handeln und im Leben. Jesus sagt, dass dies vorbildlich ist für alle, die ihm nachfolgen. Die Bergpredigt ist also eine Art Verdichtung seiner Lehre in praktische Hinsicht und Folge. Für alle, die zukünftig seinen Ehrennamen tragen wollen, indem sie sich Christen oder Jesus-Nachfolger nennen, ist dieses Wort verbindlich. Schauen wir den Text aber noch einmal an und in den Abschlussermahnungen dieser Bergrede dieses Wort. Da lesen wir, ich lese noch einmal vor, geht durch das enge Tor, denn das Tor zum Verderben ist breit und ebenso die Straße, die dorthin führt. Viele sind auf ihr unterwegs. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal. Nur wenige finden ihn. Unter diesem Akzent gelesen, zeigt sich noch einmal eine andere Perspektive. Jesus weist uns mit seinem Wort noch auf eine andere Besonderheit des Lebens hin, indem er unterscheidet zwischen den vielen und den wenigen. Wir würden sagen, zwischen dem Kollektiv und dem einzelnen Menschen in seiner persönlichen Lebensverantwortung. Und auch das beschreibt etwas vom wahren Leben, so wie wir es erfahren. Auf der breiten Straße begegnen dir ganz viele Menschen und auf einer schmalen Straße nur wenige. Ich habe jetzt im Fernsehen Sportkanal eine Autorallye mir angesehen. Ich gucke sowas ganz gern. Die fahren, also es gibt verschiedene Prüfungen, die zu fahren. Es gibt eine Stadtprüfung, es gibt Teerprüfung, also normale Straße, befestigte Straße. Und es gibt Wüstenprüfungen und es gibt Schlammprüfungen und es gibt eben Staupistenprüfungen. Die finde ich ganz toll in der Übertragung des Fernsehens, weil man dann viel gar nicht sieht. Da sieht man immer nur Staub und sagt, da irgendwo muss der Wagen sein. Und plötzlich fliegt er aus der Staubwolke raus auf dich zu in 3D und du denkst, Hammer. Ja, Sportkanal. Gut. Was mich an dieser Rallye so fasziniert hat, die ich zuletzt sah, dass die wurde in Polen ausgeführt, auf total staubigen Landstraßen. Und die Jungs und auch Frauen fahren mit bis zu 170 km/h auf Straßen nicht sehr viel breiter als der Reifenradstand. Unglaublich faszinierend, sensationell diese Fahrkünstler, aber plötzlich ein Stein, ein Reifenplatzer, einmal zu spät gebremst, Überschlag. Ein Steinschlag, Wasserkühler kaputt, Ende des Rennens. Lauter solche Storys in einem solchen Rennen. Auf dem schmalen Weg allerdings befinden sich nur wenige. Nicht wenig sind auf dieser Straße, in dieser Rallye unterwegs. Wenige so unterwegs. Und das beschreibt Jesus in seinem Bild des Lebens. Wenige sind auf dem schmalen Weg unterwegs und sie haben Gründe dafür. Wir gehen doch lieber einen vorhersehbaren Weg. Wir fahren auch lieber auf geteerten Straßen. Wir wissen doch lieber, was als nächstes kommt. Und wie sehr wünschen wir uns das auch von Jesus, dass er uns immer sagt, was als nächstes kommt. So wie der Navi das sagt. Abbiegung vor Ihnen, noch 500 Meter. Abbiegung vor Ihnen, rechts noch 30 Meter. Abbiegung verpasst. Bitte nehmen Sie die nächste Abfahrt. Das wünschen wir uns, dass so das Leben mit Jesus wäre, wie so eine Stimme, die da ständig mit uns spricht und immer sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Aber tatsächlich hören wir diese Stimme nicht immer, sondern sind herausgefordert, auf diesem schmalen Weg selber Entscheidungen zu treffen, uns im Staub durchzublicken, unterwegs zu sein, nicht zu tollkühn, aber auf jeden Fall nicht stehen zu bleiben. Nicht wie die Maus, wie du anfangs das erzähltest, die da in der Mitte sitzt und zwischen den Alternativen anfängt, sich zu putzen. Jesus will uns zu Gewinnern machen und er sagt, zu einem Gewinner wirst du, gerade dann, wenn du dich für den Weg entscheidest, den nicht die vielen nehmen, nicht die breite Straße wählen, die Autobahn, wahrscheinlich haben viele von uns schon gestanden, vielleicht durftet ihr bei Calais vor dem Tunnel die Stühle rausholen oder wo auch immer. Hat man ja alles schon erlebt. Jede Menge Leute auf der Autobahn, Stillstand. Viele, sagt Jesus, sind auf dem breiten Weg, auf dem bequemen Weg unterwegs. Und das kann auch der breite, bequeme Weg der eigenen Regeln, der eigenen Normen. Ich denke mir das so unterwegs sein. Aber Leben mit Jesus Christus hat schon bestimmte Ordnungen. Es gibt schon Regeln, es gibt Worte Gottes, die uns leiten und die wir nicht links oder rechts hinpacken können. Wir sprechen sehr häufig davon, dass wir in einer ganz persönlichen Jesus-Beziehung sind, dass Jesus selber der Weg ist. Das ist wahr. Und dennoch gibt uns dieser Herr seine Regeln, seine Ordnung. Und er sagt, so sollt ihr handeln. Das kann man nachlesen in der Bergpredigt. Mich stört an diesem Wort, weil ich mich erwische oder feststelle, dass ich dem, was Jesus in der Bergpredigt schreibt, in manchen Dingen entspreche, in einigen nicht. Und das ist auch noch abhängig von Umständen. Schmaler Weg. Aber was ich verstehe, ist, dass ich mein Leben als Christ nicht an andere Menschen abtreten kann, eben nicht auf den breiten Weg an die vielen delegieren kann, nicht an das Kollektiv der Gemeinde. Es gibt zwei Ziele. Der Punkt ist, dass zu einem bestimmten Ziel ein bestimmter Weg gehört. Die Rallye, die die Fahrer gewinnen wollten, führte über polnische Staupisten irgendwo im Nirgendwo. Das Ziel zu erreichen, schließt den Weg dorthin mit ein. Auf Autobahnen sind die Straßenbedingungen völlig andere und deswegen sind wir gerne auf diesen breiten Straßen, wo die vielen sind, unterwegs. Denn da ist alles markiert, da sind die Ausfahrten beschrieben und da stehen die großen Schilder und dein Tempolimit ist vorgegeben und du fährst ganz sicher. Aber irgendwann müssen wir im Bild gesprochen von der Autobahn abbiegen und dann beginnt deine Landstraße, die möglicherweise immer schmaler wird. Und da sind nur wenige, du bist allein unterwegs und du bist mit Christus da unterwegs und du musst selbst entscheiden und bestimmen, wie du gehen willst. Christsein ist manchmal einsam, aber darum geht es für uns, dass wir den eigenen Weg finden. Irgendwo werden wir immer herauskommen. Doch den Weg zum Leben, sagt Jesus, den finden nur wenige. Viele und wenige, das ist also ein weiterer Gegensatz in diesen Bibelversen, in diesen Versen, die Jesus gesagt hat. Aber zu den vielen dazuzugehören, ist nicht alles. Das gilt auf der geistlichen Reise, also wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich sehe zwei Strömungen. Das eine ist die Privatisierung des Glaubens. Und dem sagt unser Text etwas von Jesus her, dass er sagt, du kannst deinen Glauben nicht einfach nur privat denken und leben, nach deinem eigenen Duktus und Gefallen, sondern es gibt sein Wort, es gibt das Wort Gottes. Das an uns heranzulassen ist wichtig, uns immer wieder zu orientieren und unseren eigenen Weg bestimmen zu können. Persönliche Beziehung zu Jesus Christus ist absolut richtig, aber in der Privatisierung des Glaubens wird das zur Beliebigkeit fast. Ich mache es so, wie ich es will, und dann ist gut. Die andere Gefahr, die ich in der Nachfolge Jesu sehe als breiten Weg, ist die Kollektivierung des Glaubens. Dass wir also eine Vollzugsgemeinschaft religiöser Formen werden oder eine Vollzugsgemeinschaft allgemeiner Einstellungen oder eine Vollzugsgemeinschaft bestimmter Prägungen, sozialer Prägung. Darin kann man sich sehr sicher und darin kann man sich auch sehr wohl fühlen. Aber der schmale Weg ist auch das nicht. Privatisierung des Glaubens Der deutliche Akzent solchen Glaubens entkleidet die Nachfolge seiner praktischen Konsequenzen, lässt es zu einer Erfahrung persönlicher Selbsterlösung werden, eines sehr innigen, vielleicht persönlichen Gefühls. Deswegen gibt uns Gott Gebote, deswegen hat Jesus die Bergpredigt gehalten. Und Kollektivierung des Glaubens, die Gemeinde ist mehr als eine solche Vollzugsgemeinschaft mit irgendwelchen Formen. Jesus bietet in der Bergpredigt keine Hobbybeschäftigung für Privilegierte an, sondern eine Betriebsanleitung für Alltägliches. Es genügt also nicht zu sagen, wir als Gemeinde, wir als Gruppe, die machen das so oder wir machen das so, sondern wie machst du es? Wovon bist du überzeugt? Wie verstehst du die biblischen Worte und Texte? Breit und gemächlich ausgestaltete Nachfolge schleppt überflüssigen Ballast mit sich herum, der nicht durch die schmale Pforte passen will, durch die man in das Gottesreich kommt. In solcher Nachfolge, sagt Jesus, ist kein Platz für gute Früchte. Das Tor, das zum Leben führt, das nur wenige finden, das ist ein Wort genau für unsere Zeit, genau für diese Zeit zwischen Privatisierung und Kollektivierung unseres Glaubens. Also konkret, lesen wir die Bibel. Suchen wir sie eigenständig zu verstehen, machen wir uns schlau, was darin steht, und machen wir es uns, wenn es sein muss, auch schwer mit dem, was da steht. Glauben wir nicht schon alles zu wissen, weil wir irgendwelche Bilder im Kopf haben. Und vor allem richten wir unser Handeln nach dem aus, was wir denn nun verstanden haben. Geh durch das enge Tor, lebe leidenschaftlich deinen Weg. Die vielen, die schwemmen so oft mit, und dann ist man zwar mitgerissen und verliert sich doch in seinem ganz eigenen persönlichen Blick und verliert auch die Verantwortung des eigenen Nachdenkens. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, gerade in unserer Zeit, dass wir diese Verantwortung persönlich behalten und nutzen. Erprobt das ganz normale Leben mit mir, fordert uns Jesus auf, indem ihr das Geheimnis Gottes in dem wahrnehmt, was euch vor die Füße gelegt ist. Seht auf das, was dem anderen nützt, und bleibt nicht auf euch allein bezogen. Rennt aber auch nicht der Masse nach, auch nicht der Masse der Gemeinde. Persönliche Entwicklung und Entfaltung ist gut, ist richtig und wichtig. Und wiederum der Kult um die persönliche Erfaltung, auch das kann zum breiten Weg werden, den viele um uns herum gehen und der nicht der Weg ist, den Jesus beschreibt. Traut euch um meinetwillen eine Leidenschaft, die manchmal auch Leidenschaft, weil es lohnt, sich festzulegen, weil es alles andere als gleichgültig ist. Traut euch, Überzeugungen zu leben, weil sich nur dadurch etwas verändert. Traut euch, das Leben mit Jesus, mit mir zu erproben, lädt Jesus dich ein, weil keine Theorie je sättigt, sondern nur Praxis, weil Glaube sich nicht vererbt, weil wir nicht alt werden können mit dem, was uns andere gesagt haben, sondern mit dem, was wir selber lebten, erfuhren und geglaubt haben. Traut euch mehr als Gottes Reich nur in euren Herzen zu träumen. Traut euch mehr als nur Gottes Reich im Kollektiv zu feiern. Fahren wir den Lebensvollzug zuversichtlich, weil Jesus uns, mir, dir ein Ziel gesetzt hat. Dieses Ziel, dieses schmale Tor auf schmalen Weg zum ewigen Leben. Ich hoffe, dass dich die Predigt motiviert, dich einzulassen auf diesen Herrn, einzulassen auf sein Wort, nicht müde zu werden und nicht lahm in der Masse. Dazu lädt Jesus uns ein, und das macht Glauben auch wirklich spannend und interessant. Gott segne euch auf diesem Weg. Amen.
Wir laden euch ein, vor Gott zu treten. Wir haben jetzt eine Zeit, Gott anzubeten und ich denke auch in Gedanken die Predigt zu vertiefen, sich Gedanken über die Wege zu machen, über die Ziele zu machen, wohin wir gehen. Ich lade dazu aufzustehen.
Weißt du, mein Zögern sieht, mir deine
Also es wäre mal andauernd, Entscheidungen zu treffen. Und zumindest mein Alltag ist voll von irgendwelchen Entscheidungen, die ich treffen muss. Ja, und ich fühle mich oft einfach auch zu abgelenkt oder zu voll mit Gedanken, die sich nicht darum drehen, welcher Weg der deine ist. Bitte dich um deine Hilfe, ich bitte dich darum, dass du Zeiten schenkst, gedanklich sich auf dich auszurichten und zu sehen, zu lesen, was ist der schmale Weg, was ist der breite Weg. Ermutige uns dazu, Herr, tiefer in dein Wort einzusteigen. Ja, und bewusst Entscheidungen zu treffen und diese zu leben. Zeig uns die Wege, Herr, die wir gehen sollen.
Na 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 na
Ja, im Anschluss an den Gottesdienst ist noch Gelegenheit, draußen im Foyer bei warmen und kalten Getränken zusammenzubleiben, sich auszutauschen mit dem Gottesdienst, das mit den bunten Tassen mal auszuprobieren, ne? Und dass wirklich auch Gäste, die hier zu uns kommen, nicht alleine stehen bleiben, sondern angesprochen werden und wahrgenommen werden. Das Café 7 wird auch geöffnet haben, also für die, die sich mal nicht auskennen, hier noch die Treppe runter, ist noch hier unter dem Saal drunter ein wunderschönes Café, wo man auch schön verweilen kann. Und wer vielleicht heute für sich erkannt hat, er möchte mit Gott reinen Tisch machen, hat die Gelegenheit dazu, hier auf den Bänken unter den Palmen mit freundlichen Mitarbeitern aus der Gemeinde zu sprechen, zu beten, sich auszutauschen und vielleicht das festzumachen, wenn man seinen Weg gehen möchte. Zum Segen bitte ich, dass wir dazu aufstehen und bleiben zur dritten Strophe vom angefangenen Lied noch stehen. Der Herr leite dich auf deinem Weg, dass er dir aufhilft, wenn du scheiterst, dass er dich immer wieder von Neuem annimmt, wenn du untreu bist, dass er dein Herz erlöst, wenn dich deine Schuld drückt, dass er dich wachsen und gedeihen lässt, dass er dir Freude schenkt an den Früchten deines Wirkens, dass er dich vollkommen glücklich macht. So sei gesegnet auf deinem Weg im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.